Dieser Podcast wird präsentiert von Speed Sailing, das besondere Segelerlebnis auf der Ostsee.
Um es vorweg zu sagen, genau, wir sind kein Taxiunternehmen, wir sind auch kein Busunternehmen, also weil wir viele Leute mitnehmen, sondern es geht darum, wenn wir rausfahren und wenn wir segeln gehen und ein Event machen, ist jedes Event nehmen wir wie eine Regatta-Herausforderung eigentlich. Also man kann diesen Job als Crew oder auch als Skipper wie an Bord, das ist, kann kein Job sein. Also es ist auch kein Busfahrerjob in dem Sinne, sondern es ist einfach auch diese Leidenschaft, die man dabei hat und dabei rauszufahren. Und das ist es auch, was wir als Event für die Gäste bieten. Dass es nicht ist, dass sie hinkommen und irgendwie ihre Karte abgeben und auf irgendwie ein Karussell steigen, sondern dass darum geht, dass wir irgendwie ein Team werden und das gemeinsam diesen Tag erleben.
Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wellenrauschen Podcast. Und liebe Leute, ich kann euch versprechen, es wird heute wieder maritim. Es wird besonders, weil wir mal ja einen neuen Weg gehen. Das hatte ich euch ja in den vorherigen Folgen angekündigt, dass wir auch mal ein paar neue Darreichungsformen, will ich es mal nennen, bringen und auch mal ein paar kleine Reportage- oder Feature-Elemente. Das wird heute passieren und zwar ist der liebe Felix Haus bei mir zu Gast im Wellenrauschen-Studio in Warnemünde. Ja, schon fast passend von Speed Sailing aus dem Rostocker Stadthafen. Felix, ihr bietet Segelturns auf der Ostsee vor Warnemünde an mit den legendären Ocean Race Rennjachten, unter anderem natürlich der bekannten Ilbruck, die 2002 als erste und einzige deutsche Hochseejacht das berühmte Ocean Race rund um die Welt gewann. Und darüber wollen wir heute sprechen und über nicht nur eure Angebote, sondern über das Feeling zu segeln. Ich durfte auch mal mit, das schon mal als kleiner Disclaimer, ihr habt mich eingeladen mitzusegeln und das wird heute Thema sein. Aber jetzt erstmal hallo Felix.
Hallo Olli, vielen Dank für die Idee und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, Felix, wenn wir heute rausgucken, es schneit noch nicht, ein bisschen Schneeregen ist aber angesagt. Wir haben so um die 2 Grad noch im Plusbereich. Ist das noch ein Wetter, wo man segeln sollte, könnte, dürfte oder sagst du, naja, nur die Harten kommen in den Garten?
Also es ist natürlich möglich, also man kann jetzt rausfahren und man kann auch segeln, solange es vom Wind her auch passt. Und
ja, warum denn nicht?
Ja, genau, also deswegen, also es ist, man braucht die passende Bekleidung dafür, wie es in jedem Outdoor-Sport wahrscheinlich ist und dann ist es durchaus möglich und kann auch manchmal sehr, sehr schön sein. Also auch im Winter segeln zu gehen, ist auf jeden Fall möglich und es gibt ja auch, also bei Regatten, die auch jetzt im Winter stattfinden oder wenn man auch länger unterwegs ist, gerade um die ganze Welt herumfährt, wie das die Boote gemacht haben, ist man natürlich auch in Bereichen, wo es halt sehr, sehr kalt ist, wo es auch Schnee gibt und wo es auch Eis gibt. Und dann ist das auch machbar. Also auf jeden Fall. Und wir haben auch ein Boot noch im Wasser und könnten theoretisch jederzeit noch ablegen, was wir bestimmt auch nochmal jetzt im Dezember machen werden. Also auch für uns selber nochmal auf die Ostsee gehen.
Aber offiziell ist, sagen wir mal, die Saison für die Segelsaison, wenn man so will, aber eben auch für euch, für Speedsailing vorbei. Kann man das so sagen? Ihr würdet jetzt höchstens nochmal privat, wenn er eine Gaudi macht, irgendwie nochmal rausfahren.
Ja, genau, das ist richtig. Wir starten immer oder sind immer segelbereit nach Ostern. In der Regel dann bis Mitte Oktober, weil wir halt im großen Teil mit Gästen segeln und für die soll es halt auch ein schönes Erlebnis sein. Und ich denke, wenn es dann irgendwann zu kalt wird und das Wetter zu unkonstant wird, auch in der Vorhersage, dann kann man das nicht mehr machen. Und ich glaube, dass irgendwie ab November oder Dezember oder über die Unternehmen auch andere Pläne haben, als noch irgendwie auf der Ostsee segeln zu gehen. Aber
die sitzen dann lieber bei der Weihnachtsfeier schön im Warmen, als jetzt bei +2 Grad auf der Ostsee, ne?
Ja, genau. Und deswegen haben wir das so von der Saison, weil wir aber auch über die Zeit brauchen im Winter. Also das denkt man immer, dass wir halt im Winter
Däumchen drehen
und alle 3 Wochen irgendwie 3 Monate auf den Kanaren verbringen, im Urlaub sind.
Schön wär's.
Das ist ganz und gar nicht so, sondern eher das Gegenteil.
Sprechen wir nachher nochmal drüber, was mit den Booten vor allen Dingen im Winter konkret passiert, wie ihr die Zeit nutzt, nicht nur überbrückt, sondern auch nutzt. Erzähl mal, wie war denn die Saison, diese Segelsaison 2024, wahrscheinlich ist auch jedes Jahr anders. Wir werden nachher auch noch mal ein bisschen über die Corona-Zeit sprechen. Aber jetzt ganz aktuell 24, ich glaube, soweit ich das jedenfalls mitbekommen habe, lief ganz gut.
War eine fantastische Saison. Also es war erstmal vom Wetter her, das hatten wir großes Glück über die gesamte Saison. Die Technikabteilung bei uns hatte einfach einen super Job gemacht. Das war sensationell für die Saison. Aber wir hatten auch ein paar Besonderheiten, dass wir einen neuen Partner bekommen haben. Wir haben im letzten Winter einen Refit der Ilbruck, die du vorhin schon erwähnt hast, gemacht. Wir haben für uns was ganz Besonderes neu gebaut. Und zwar, wir haben für die Ilbruck einen neuen Satz Segel gebaut. Also bei uns ist die Arbeitsgarderobe quasi, das ist ein neues Großsegel und eine neue Fock für das Boot, also das einzelne Vorsegel, was man so kennt. Und das ist für uns halt einfach was ganz Besonderes. Also erstmal, weil wir da selber sehr, sehr viel Energie reingesteckt haben, wie das alles aussehen soll. Und mit einem Partner in Dänemark, Elfström, diesen Satz gebaut haben. Und das ist für uns was ganz Besonderes. Also
habt ihr sozusagen auch immer das Glück, so eine Art Umfirmierung, dass sich eben auch immer ein Sponsor findet für diese fürs Großsegel, sage ich jetzt mal.
Ja, also das ist ein Bestandteil unseres Unternehmens und das müssen wir auch. Also wir müssen Partner finden, wir müssen Sponsoren haben, um eine gewisse Basis zu haben, um das Jahr irgendwie planen zu können. Und wir machen ja auch einfach was Tolles. Also wir haben eine tolle Art der Kommunikation. Ich glaube auch für die Unternehmen, die da sind, die haben einmal die Möglichkeit natürlich, dass wir ihre Marke irgendwie präsentieren mit einem tollen Sport. Gleichzeitig haben die Unternehmen aber auch die Möglichkeit, dass sie Events machen können mit ihren Mitarbeitern, aber auch mit Kunden. Und das passt perfekt. Suchen immer wieder neue Partner, sind total glücklich jetzt mit der Firma Scandata aus Rostock übrigens.
Also wir haben auch Lokalkolorit dann mit
genau,
drin.
Ja. Genau, genau. Und mit denen macht das total Spaß. Die haben total Lust auf diesen Sport und das ist echt genial.
Aber was kostet so ein Segelsatz so ungefähr? Das ist ja, glaube ich, wie du sagst, die Garderobe des Bootes kriegt man nicht mal so umsonst.
Nee. Und das ist, wenn man jetzt als Privatkunde mit so welchen Booten hantiert und sagt, ich möchte jetzt einen neuen Satz haben, liegt der irgendwie nachher um die 100.000 Euro. Das ist für uns nicht machbar, ist vielleicht das falsche Wort, aber das ist so können wir nicht unser Unternehmen kalkulieren. Das heißt, wir müssen uns dafür Partner suchen und wir sehen uns auch in der Lage, dass wir für die Partner, auch für den Hersteller einfach sind, sowas zu entwickeln. Da war es jetzt auch ein Prozess in der bei dem Hersteller in Dänemark, so ein großes Segel mit so viel Last, was es aushalten muss bei den Booten, zu bauen, auch für die eine Herausforderung. Und somit können wir da sogenannte Marketing-Deals irgendwie finden, wie das dann für uns überhaupt realisierbar alles ist.
Wie groß muss ich mir so ein Segel vorstellen? Klar, wenn man davor steht, denkt man, wow, ist imposant, das sind schon ein paar Quadratmeter.
Also das Großsegel hat knappe 120 Quadratmeter und gesamt kann dieses Boot ca. 500 Quadratmeter Segel.
500?
Ja.
Das heißt, links noch ein Segel, hinten vorne? Oder wie?
Es wird nach vorne immer ein Meer. Also das komplette große, also gibt es ja auch mehrere Stufen. Man kann das große ein bisschen kleiner machen, je nach Wind. Und dann kommt das nächste Segel und dann kommt nochmal meistens ein fliegendes Vorsegel, was dann auch um die 300 Quadratmeter alleine schon
hat. Ah, das ist dann das, was wie so ein Bogen nochmal vor dem Bug.
Wie so eine große Blase quasi.
Ja.
Also es nennt sich Spinnaker und das bringt natürlich dann sehr viel Fläche. Oder wir fahren viel Code Zeros. Das ist ein spezielles Segel, was extrem gut funktioniert. Hier gerade für uns einfach auch vom Handling her total gut ist für die Events.
Mhm. Zu den einzelnen technischen Parametern kommen wir noch. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber mich würde natürlich jetzt nochmal so ein bisschen zu eurem Unternehmen, zu Speed Sailing. Das ist ja schon was Besonderes und auch ein Hingucker immer wieder auch im Rostocker Stadthafen. Wer da langspaziert, ob das jetzt Einheimische sind oder Touris, die gucken dann immer bloß und denken, oh wow, was sind das hier für zwei krasse Boote? Also vielleicht nochmal erklärt, das ist zum einen halt die Ilbruck und das Schwesterschiff, die Ospa, früher auch bekannt unter dem Namen SEB, so wie sie eben damals auch beim legendären Ocean Race teilgenommen haben. Wer sind so eure Kunden, Felix? Sind das nur Unternehmen aus der Region, aus Mecklenburg-Vorpommern oder machen sich auch viele Kunden von euch auf dem Weg aus Deutschland hier hoch an die schöne Ostsee?
Ein Großteil der Kunden kommt wirklich leider nicht aus Mecklenburg-Vorpommern. Also ein Großteil der Kunden kommt aus ganz Deutschland, verschiedene Bereiche, viel Süddeutschland. Aber es sind dann auch Unternehmen, die dann aus ganz Deutschland, aus ihren Filialen oder aus ihren Standorten Leute zusammenziehen. Die Hamburger Region ist natürlich auch stark vertreten, Berliner Region, Mecklenburg-Vorpommern gar nicht so stark, aber wir arbeiten immer stetig daran, und das ist halt für die eigentlich die kürzeste Anreise. Es ist ein geniales Erlebnis direkt vor der Tür, und würden uns da wünschen, dass da noch mehr kommen. Im Endeffekt, unser Hauptgeschäft ist halt, dass wir Unternehmen als Kunden haben, und das ist halt hier eine hauptsächlich Touristenregion, und daran liegt es vielleicht auch, dass andere Regionen in Deutschland deutlich stärker mit großen Unternehmen besiedelt sind, und ich glaube, daran liegt es. Aber wir freuen uns immer, wenn jemand anruft und sagt, ach, wir kommen hier aus der Region oder wir kommen gar aus Rostock und wir wollen bei euch ein Unternehmen machen. Und deswegen war es für uns auch nochmal besonders, als Scandata gesagt hat, hey Leute, wir haben Lust, mit euch zusammenzuarbeiten, was können wir da machen? Auf der einen Seite denkt man, ein Unternehmen aus Rostock und nicht überregional, aber auf der anderen Seite ist es genauso total schön, einfach hier um die Ecke jemanden zu haben, die wiederum ja auch in ganz Deutschland unterwegs sind oder noch weiter sogar, für die es auch wichtig ist, die Strahlkraft zu nutzen.
Ja. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, da kommt so ein großer Konzern oder ein Unternehmen, wie auch immer, aus Frankfurt am Main, die vor der Haustür, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, eben nicht so ein Wasser haben, ne? Also schon gar kein Meer, keine See, also auch keine Nordsee, und die Ostsee vielleicht auch gar nicht kennen und dann plötzlich hochkommen. Wie fallen so die Reaktionen aus? Sind ja zwei Komponenten. Das eine, die kennen das Meer nicht oder die haben es nicht so wie wir so schön vor der Haustür. Das ist immer das Erste. Und das Zweite ist einfach dieses Erlebnis Segeln. Wie reagieren die?
Na, es ist verschieden, weil meistens waren die noch nie auf dem Boot. Also ganz, ganz wenige Menschen, die zu uns kommen. Also die Gäste sind, kommen mit Vorkenntnissen. Und Vorkenntnissen ist sowieso schwierig bei uns, aber grundsätzlich, dass sie irgendwie Erfahrung in diesem Bereich haben. Aber sie haben dann einfach auch einen gewissen Respekt, könnte man sagen. Also einen gewissen Respekt vor dem, was wir machen, haben Respekt vor den Booten, haben sich natürlich vorher meistens irgendwelche Videos angeschaut sind erstmal sehr erstaunt und haben auch vielleicht manchmal ein bisschen Angst. Also die versuchen natürlich schnell zu nehmen, weil wir das sehr, sehr professionell angehen. Und aber auch eine Begeisterung, weil das ist nun mal, es ist so einmalig, das macht man nicht an jeder Ecke. Also das ist irgendwie, man kann andere Bereiche, glaube ich, sind da im Incentive-Bereich, was man immer mal auch irgendwie macht, selbst in der Freizeit oder selbst privat mal was vorkommt. Das ist natürlich bei uns nicht der Fall. Und das ist aber auch das ganz Spannende, wenn die Menschen, was ja auch aus verschiedenen Abteilungen sind, in der Hierarchie irgendwie verschiedene Bereiche haben, dann es ist so, wir kommen auf diese Dimension, Wasser und Wind kommt halt hinzu. Das Boot ist ja nicht starr, es steht ja nicht oder liegt auch nicht ganz flach auf dem Wasser und bleibt auch genauso stabil dort stehen, sondern es kommt dann noch Welle dazu und so weiter. Und da verhält sich natürlich jeder anders, mit diesem Ganzen plötzlich umzugehen. Und das ist immer ganz spannend zu entdecken, wie sich da so auch das verteilt. Weil es gibt den einen, dem ist das alles egal und der hat einfach nur Spaß. Und es gibt den einen, dem ist das nicht ganz, ganz sicher, weil das Boot ja auch, wenn es dann gesegelt wird, ein bisschen auf die Seite legt. Und dann ist auch die Breite dann, wenn man auf der einen Seite sitzt, das ist schon ganz schön besonders, das im ersten Mal zu erleben. Und das macht es aber auch wiederum aus, dass die Konzentration dann sehr für das ist, was du an dem Tag machst. Also es ist nicht, dass die Leute noch irgendwie...
Du bleibst sehr da.
Genau, ne? Man bleibt da, man bleibt bei sich selber, man bleibt beim Team. Es ist plötzlich nicht mehr der Termin von gerade oder irgendeine Diskussion oder irgendein Problem, was vielleicht auch im Team ist oder irgendwie oder irgendwo steht eine Maschine still oder was auch immer, sondern dann ist der Fokus ist auf dem, was man da gerade macht, weil man hat gar nicht die Möglichkeit noch irgendwie was anderes nebenbei drüber nachzudenken.
Ja. Genau. Und du sprachst gerade so diese unterschiedlichen Reaktionen an. Und jeder hat ja irgendwie ein anderes Verhältnis, ob man jetzt mit einem großen Kreuzfahrer unterwegs ist oder auf so einer Rennjacht oder eben auf einer kleinen Jolle zum Wasser generell. Und so war das bei mir eigentlich auch schon immer in meinem Leben, dass ich ein schwieriges Verhältnis zum Segeln hatte, muss man sagen. mein Vater hat sich halt versucht, über die Jahre halt auch das Segeln sozusagen anzueignen, hat einen Segelschein gemacht, hatte so eine kleine Jolle und hat mich, glaube ich, ein, zweimal mitgenommen und ich habe halt gemerkt, das ist nichts für mich. Ich fühle mich irgendwie unwohl. Nicht mal nur jetzt wegen der Seekrankheit, sondern war ich gar nicht so mal, sondern irgendwie war das ein ungutes Gefühl, was ich hatte. Und dann kam eure Einladung über den Jens hier, der heute neben uns steht, und ihr habt mich eingeladen, ja, im Rahmen eines Team-Events mal mitzusegeln, in dem Fall jetzt auch glücklicherweise mit der Ilbrook. Da wollen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, heute auch nochmal ein Stück weit mitnehmen. Und wie ich denn an Bord gegangen bin, vor einigen Wochen ist es ja nun jetzt schon her, da hören wir jetzt mal rein. So, liebe Wellenlauscher und Wellenrauscher, ich habe nicht zu viel versprochen. Der Felix hat ernst gemacht mit seiner Einladung auf eine Tour mit den legendären Ocean Raids Yachten. Und wie ihr es unschwer hören könnt im Hintergrund, wir sind schon auf dem Wasser. So schnell geht's. Wir haben gerade abgelegt im Rostocker Stadthafen. Ich habe die Ehre heute, ja, als hätte ich es geahnt, auf der legendären Ilbrook zu sitzen. Und wir fahren jetzt natürlich, man hört's, ganz normal mit dem Motor. Erstmal zur Abholung nach Schmal, um unsere Gäste heute abzuholen. Wir sind ja heute mit der Ostbar unterwegs im Rahmen eines Firmen-Events. Und ich habe die große Chance und Gelegenheit, heute mitzusegeln. Aber spätestens, wenn wir dann rausfahren auf die Ostsee, dann werden die Segel gesetzt, das Großsegel, und dann geht's, glaube ich, richtig ab. Ja, Felix, jetzt haben wir so einen ersten Eindruck bekommen, wie es da so ist. Ist ja auch alles sehr spartanisch eingerichtet, wirklich nur aufs Wesentliche beschränkt. Ich konnte dann mit dem Jens mal ein bisschen unter Deck schauen, der hat mir alles gezeigt. Dann war ich drauf auf der Wano. Das ging alles ganz gemächlich los und ich fühlte mich super. Aber jetzt erzähl du doch mal, wie bist du denn eigentlich zum Segeln gekommen? Wie war das bei dir vielleicht in deiner Kindheit und Jugend? Hast du da einen anderen Zugang gefunden, als es bei mir der Fall war?
Ja, das war natürlich schon sehr früh. Also ich habe auch im Opti angefangen, bei uns war es familiär irgendwie, dass man das macht. Die kommen aber auch aus Münster, also eigentlich jetzt auch.
Nicht unbedingt das Segelrevier schlechthin.
Nee, nicht das offene Meer vor der Tür. Es gibt dort zwar einen kleinen Binnensee, den Aasee, wo ich aber noch nie segeln war. Aber dann familiär, dann doch irgendwie im Opti. Ob die Kurse gemacht, viel in den Ferien war das eigentlich, und bei uns war das aber irgendwie immer Thema und mich hat das auch nie losgelassen, auch zu Hause. Also mich hat das alles immer wahnsinnig begeistert, hatte aber natürlich dadurch, dass Münster ist jetzt nicht so den riesen Zugang am Ende auch dazu. Und irgendwann war es dann richtig, dass ich die große Leidenschaft entdeckt habe, war eigentlich erst 2001, 2002 mit der Ilbrook-Kampagne damals, die schon für die Zeit damals sehr, sehr gut nach Hause getragen wurde durch die Medien, die es dann schon gab, also von Zeitschriften auch über das Internet schon, dass man immer mehr mitbekommen hat, und so habe ich auch da viel mitbekommen und habe das alles also aufgesaugt quasi, was es gibt, und merkte plötzlich, boah, es gibt ja so einen richtigen Profibereich, und es gibt ja irgendwie auch was, dass man mit so einem Boot sportlich, aber auch länger unterwegs sein kann und so weiter, und das hat mich einfach fasziniert und das hat mich auch dann nicht mehr losgelassen und wollte das auch irgendwie erleben und habe dann ein bisschen Glück gehabt, weil ich habe mich da irgendwie hintergeklemmt, dann auch irgendwelche Leute zu finden, die mich dann mal mitnehmen irgendwie.
Das ist dann immer gut, ne? Erstmal irgendwie mitfahren und Kontakte knüpfen und dann sagen, ach, da komm doch einfach mal mit oder so, ne? So kommt das dann, ne?
Genau, und habe dann im Studium einfach sehr, sehr viel Zeit auf dem Wasser verbringen dürfen eigentlich, also weil ich immer Leute gefunden habe, die gesagt haben, ey, komm mit, und ich habe ein Team angesprochen oder gehört, die haben sich ein kleines, ein 12-Meter Rennboot gekauft, und die hatte ich dann angesprochen, und dann, ich glaube, in dem ersten Jahr war ich auf diesem Boot dann 3 Monate, habe alle Überführungen dann gefahren und durfte dann aber auch tolle Regatten wie das Fastnet, was eine ganz, ganz große Regatta ist, sind so 600 Meilen ungefähr, oder das Middle Sea Race. Und
das
Fastnet ist in Großbritannien, findet das statt. Und das Middle Sea Race im Mittelmeer, wie es schon sagt, von Malta aus, oder auch eine Atlantiküberquerung, oder dass man einfach dass das Boot überführt und dabei sehr viel Zeit hat.
Das sagst du hier so nebenbei, so mal so eine Atlantiküberquerung.
Ja, das war.
Wie war deine erste Atlantiküberquerung?
Sehr unvorbereitet, vielleicht aus heutiger Sicht fast zu leichtsinnig rangegangen und vielleicht die eine oder andere Entscheidung getroffen, ja, die zu Hause vielleicht auch nicht so gut ankam, weil wir haben das relativ dann spontan einmal entschieden, dass wir wollten eigentlich nur von einer Insel zur nächsten, und haben dann aber doch gedacht, ey, Mann, wir können doch hier einfach losfahren und wir können doch direkt fahren, es ist doch alles so schön. Und
merken, wo ihr schon mal da seid.
Ja, ja, und dann wir rufen dann einfach zu Hause an, weil man Satellitentelefon an Bord und das Satellitentelefon funktionierte noch nicht. Und zu Hause war das so eine mittlere Begeisterung. Aber das würde ich heute natürlich nicht mehr so machen. Aber im Endeffekt hat mich diese Zeit geprägt. Das ist auch was da irgendwie, dass du plötzlich irgendwie morgens um 7 Uhr in Wahl neben dem Boot schwimmt oder so welche Begegnungen dann hast. Also das einfach Faszination pur, so auch diese Natur so zu erleben und tolle Sachen passiert. Also
warst du schon, kann man sagen, schon auf einigen Weltmeeren unterwegs. Gibt es da so Highlights? War das die Atlantiküberquerung oder gibt es noch so Dinge, wo du sagst, boah, das ist mir eine bestimmte Regatta oder ein bestimmtes Erlebnis in Erinnerung geblieben. Kann man da was rauspicken aus der vielleicht langen Liste?
Das ist schwierig so, weil es ist ja einfach beim Segeln, das ist ja auch das Tolle, dass man irgendwie jedes Jahr habe ich wieder ein neues Highlight. Und selbst als wir jetzt unterwegs waren an dem Tag, oder sieht man das ja auch in den Gesichtern bei uns. Ich meine, die schon sehr viele Meilen alle gesegelt haben, der eine mehr oder der andere weniger und das halt auch am Ende beruflich jetzt ja machen. Siehst du aber, wenn du nicht schaust, siehst du eine Begeisterung für diesen Moment. Und das haben wir immer, ob wir jetzt auf Atlantik unterwegs bist und du hast halt ein Wal schwimmt neben dir oder einen genialen Regatta-Erfolg. Also ich bin mit meiner Partner, mit dem Oliver bin ich einfach, habe ich tolle Sachen erlebt. Wir sind tolle Regatten gefahren, auch Situationen, die zum Teil grenzwertig waren, aber also nie gefährlich im Endeffekt im Nachhinein. Aber ich kann ich nicht sagen, so im Ganzen ist es einfach das, was uns immer wieder begeistert. Und das macht uns, also so funktioniert auch unser Unternehmen übrigens. Also das muss man dazu sagen.
Genau. Und dann hat sich irgendwann vielleicht eine Möglichkeit aufgetan. Es kam vielleicht ein Anruf, ein Wink, da gibt's was in Rostock. Wir müssen vielleicht nochmal kurz erklären, kannst du ja nochmal machen, dass es ja so eine Art Vorgänger der Firma schon hier gab oder es gab schon so eine Art Unternehmen, dürfen wir das sagen?
Ja, ja, genau. Also es gab das Unternehmen Speedsailing gibt schon etwas länger und tolle Idee, einfach das hier zu machen, sehr, sehr mutig auch, das hier zu veranstalten oder überhaupt das zu machen, diese quasi damit Events zu machen. Muss mal kurz zurückgehen, das ist grundsätzlich der Segelsport für das, was wir machen, das nennt sich im Fachjargon dann Corporate Sailing, besteht eigentlich daraus. Also dass auch die ganzen großen Regatten, auch die Profirennen eigentlich da sind, dass die Sponsoren haben und die Sponsoren haben einen Vorteil, die Menschen einfach an Bord zu bringen, haben ein Erlebnis mit den Menschen, eine emotionale Bindung bekommen sie und das ist auch bei den großen Rennen ist das immer ein Bestandteil. Das ist einfach dieses Segel-Event mit Gästen. Das ist ein ganz großes Thema.
Das kennen wir auch von Hanses Hill. Das gehört irgendwo ja auch immer mit dazu.
Das gehört dazu. Es ist so ein bisschen, kann man es vergleichen, vielleicht wie mit der VIP-Loge beim Fußball oder sowas. Mhm. Dass man geht noch nicht mit auf den Platz, so wie wir es können.
Ihr geht eigentlich mit auf den Platz.
Genau, wir können die Menschen halt mit auf den Platz nehmen. Ja. Sondern es ist aber trotzdem eine Möglichkeit, einfach seine Gäste einzuladen und
so, und für dich hat sich dann aber, oder für euch 2017 dann einfach diese Möglichkeit geboten, Speedsailing zu übernehmen oder weiterzuführen. Wie waren damals deine Gedanken? Weil du warst ja damals schon im Segelsport oder auch im Segeln sehr stark involviert, du kanntest dich aus. Und da, als du hörtest, Ilbruck, SEB.
Ja, ich hab das Unternehmen irgendwann in Kiel lustigerweise kennengelernt bei einer Kieler Woche und war ganz angetan, begeistert davon, bin da mal mitgefahren und es hat mich nicht mehr losgelassen. Wohnte allerdings einfach zu weit weg, weil ich in Düsseldorf in Mönchengladbach studiert hatte und in Düsseldorf gelebt hatte damals. Das heißt, es war immer noch ein weiter Weg, immer dorthin zu fahren, auch dort mitzusegeln in dem Team. Und aber trotzdem hat es mich nicht losgelassen und ich habe diesen Weg auch immer irgendwie auf mich genommen und irgendwann kam die Idee, das irgendwie beruflich zu machen und es wurde dann irgendwie, dann der das davor gemacht hat, wollte irgendwie aufhören, wollte das Unternehmen übergeben und aber selbst hier muss ich sagen, von dem Prozess oder von dem Beginn zu sagen, okay, ich würde das Unternehmen übergeben und wir hatten uns so ein bisschen gefunden mit Mitarbeitern, die jetzt auch, also die damals noch Mitarbeiter waren, jetzt Miteigentümer sind, der hat sehr, sehr lange gedauert. Also, weil es ist da, glaube ich, ein typischer Nachfolge, in Anführungsstrichen, ist einfach kein Thema, was man einfach so abspult. Da prallen verschiedene Vorstellungen aufeinander. Es muss für die Neuen, muss es einfach funktionieren. Die müssen eine Vision haben, das zu tun. Und die hatten wir. Und für den, der es übergibt, muss es ja auch irgendwie Sinn machen. So. Und das ist kein einfacher Prozess, wobei es hier halt jetzt auch nicht so viele Bereiche gab. Also so viele Menschen können das auch nicht machen. Also es gab jetzt nicht, das ist halt so.
Es ist nicht so, dass die Schlange stehen danach. Nee,
es ist so komplex und viele haben da vielleicht eine schöne Idee von, aber am Ende ist es schon, sollte man schon sich sehr, sehr gut auskennen, nicht nur in dem technischen Bereich, in dem seglerischen Bereich, gleichzeitig auch im Wirtschaftsbereich. So, das ist jetzt unsere Kombination, ist da einfach ganz, ganz toll, weil wir haben halt den technischen Bereich abgedeckt, ich habe Betriebswirtschaft studiert, somit kann man das gut abdecken und diese Erfahrung und
diese Mischung, aber du musst die Leute dafür haben, ne?
Genau, also das Team muss dafür da sein, ja.
Genau. Und das hat sich dann, glaube ich, in den letzten Jahren, sonst würden wir hier nicht sitzen, ganz gut entwickelt. Sind ja dann offenbar schon 7 Jahre. Ja,
ja genau. Wir gehen also jetzt nächstes Jahr in die 8. Saison, glaube ich. Ja.
Ja, stark. Das schon, also gab es da auch mal Tiefen, Höhen, Tiefen, wie das auch auf der See so ist. Eine Welle hoch und runter. Sicherlich auch die Corona-Pandemie. Wir wollen da heute auch nicht zu sehr drauf rumhacken wieder und eingehen. Das kennen wir alles. Aber ihr musstet auch so gewisse Herausforderungen meistern über die Jahre.
Ich könnte jetzt sagen, jede Woche fast. Nein, das ist, glaube ich, also man muss sich, also es ist am Ende, es ist ein Unternehmen, was wir führen. Und hatten wir natürlich, wir haben, als wir es gegründet haben, hatten wir eine gewisse Vorstellung, was wir machen können, haben aber fast gar keine Umsätze auch gemacht. Also es war irgendwie, also weil alles wahnsinnig teuer immer ist und dann muss man irgendwie schauen, dass man das hinbekommt. Wir hatten die Ostsee-Sparkasse, wollte das auch erstmal nicht mehr machen und dann haben sie aber irgendwie gemerkt, dass das Team, was das jetzt machen will, dass die doch irgendwie Bock drauf haben und irgendwie vielleicht auch einen gewissen Plan haben und haben dann gesagt, ja komm ey, das machen wir. Und glaube ich, im Nachhinein sind sie da auch sehr zufrieden mit. Und dann kam natürlich irgendwann die Corona-Pandemie. Also wir haben einfach extrem viel angeschoben, viel gearbeitet. Wir haben mit einer Werft aus Greifswald haben wir zwischenzeitlich gemeinsam ein kleines Rennboot entwickelt. Wir haben unsere Partnerschaften ausgebaut und waren, glaube ich, überall auf gutem Weg. Dann kam halt das Thema, was uns alle ja für einen gewissen Zeitraum belastet hat, war mit Corona. Würde im Nachhinein sagen, dass wir da einfach super durchgerutscht sind. Also zum einen, weil wir super Partner haben, die das mitgemacht haben, weil wir tolle Kunden haben, mit denen wir auch immer einen sehr guten Weg gefunden haben, wie man da durchkommt, mussten dann auch nachher, wie auch viele andere, haben wahnsinnig viel gesegelt danach, um das alles wieder irgendwie aufzuholen. Und dann kam aber die nächste Zeit, dass es einfach sehr, sehr alle Kosten einfach explodiert sind und so weiter. Also das ist, ich glaube, als Unternehmer muss man damit rechnen, dass ich ständig irgendwie mal irgendwie einen kleinen Sturm durchfahren muss. Der wird mal härter und mal weniger härter. Mal ist man gut vorbereitet, mal ist man etwas schlechter vorbereitet und wir hoffen immer, dass wir sehr, sehr fleißig sind und ich glaube, dass man so in der Nische, mit der wir unterwegs sind, mit sehr, sehr viel Fleiß da immer gut durchkommen. Aber man kann auch nicht nachlassen. Also dafür sind wir auch so ein kleines Team und versuchen immer wieder uns neu zu finden, neue Ideen zu haben und uns neu zu präsentieren. Also.
Aber auch das, und da kann ich jetzt auch ein bisschen mitreden, ist Unternehmertum. Man muss sich immer wieder drehen und wenden. Mag ja vielleicht die reine Dienstleistung, die ihr da anbietet oder das Erlebnis, das ihr anbietet, das Gleiche sein. Die Rahmenbedingungen ändern sich ja immer wieder und man muss immer wieder schauen, wo geht noch was. Du hast mir heute, kleiner Disclaimer, einen super Kalender mitgebracht. Da kann ich heute auch noch mal ein bisschen werben für 2025. Mit super geilen Bildern, die der Jens angefertigt hat. Also man muss auch immer ein bisschen links und rechts schauen, ne?
Genau. Und auch dieser Kalender, den wir schon immer machen, muss ja immer wieder irgendwie neue Motive finden, die einen begeistern. Oder dass wir auch gerade das Thema im Social Media ist ja immer wichtiger. Und wie behandelt man das? Wie wertvoll ist es? Wie sieht man das? Was hat man da für eine Reichweite? Was bringt diese Reichweite? Da haben wir jetzt auch einfach zugelegt, weil wir sagen, okay, dieses Storytelling, dass wir immer mehr uns erzählen, unsere Geschichten erzählen und die Leute mit tollen Bildern begeistern. Das kann man aber nicht mal eben so machen. Und auch vor allem nicht mal eben nebenbei machen, sondern das muss man in der Struktur irgendwie einbinden und dann funktioniert das auch jetzt mit der Zeit. Also.
Also Gas geben, Teambuilding, da kommen wir heute auch noch mal ein bisschen dazu, ist ganz wichtig. Das eigene Team beieinander halten, da immer wieder zu motivieren. Wir hören jetzt noch mal gleich ein bisschen rein, denn es ging dann mit der Ilbruck. Du bist dann zugestiegen von Schmal aus, ging es an der Schnittstelle der Warnow dann raus auf die Ostsee. Dann wurden ganz schnell die Segel gesetzt und dann ging es richtig ab. Und da hören wir jetzt mal gleich rein.
So. Da hast du genau richtig eingesetzt. Jetzt fängst du langsam an hier mit Segeln.
Okay, mal, Segelsport.
Musst du mich direkt an die Seite setzen. Direkt an die Seite. Und dann wirklich langsam werden lassen, von vorne runter. Wenn er Spannung hat, dann langsamer werden.
Und
dann
ist noch unser Haken?
Vorne ist noch leider weiter, tut mir leid.
Jawohl.
Danke.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr hört. Wir sind draußen.
Kürzer, Olli.
Ja, ich sehe es.
Okay, gleich. Ja. Einfach nach vorne gehen, Kürze machen.
Hört die Kommandos.
Olli, soll man weiter? Ja, gleich. Wir müssen gleich mal gucken, wie wir es mit dem Fall machen, Felix.
Wir sind voll im Wind.
Ja, Felix, ich habe dann auch ganz schnell gemerkt, Segeln ist nicht gleich Segeln und schon gar nicht mit den Teilen. Das sind Rennboote, Rennjachten, fast so ein bisschen wie Formel-1-Autos auf dem Wasser. Erklär doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, die noch nicht mit drauf war, was die Ocean Racer letztendlich ausmachen. Da gibt's ja zwei Komponenten. Das eine ist vielleicht dieses Technische, also was die für Abmaße haben. Und das zweite ist vielleicht diese Faszination, die hinter diesem Volvo Ocean Race steckt.
Kann ich kurz einhaken, also wird immer schnell mit Formel 1 verglichen oder mit Formel 1 Autos und deswegen kann ich es auch ganz gut erklären. Diese Boote sind eher Rallye Dakar Fahrzeuge gewesen und nicht Formel 1, weil Formel 1 hat halt 1,5 Stunden gedauert und es ist relativ planbar, was wenn Wetter ist und was kann irgendwie die Reifen noch ändern oder was auch immer. Und bei diesen Booten ist es so, die mussten halt durch alles durch.
Langstrecke.
Ja, also die längsten Etappen waren damals irgendwie um die 6000 Meilen. Also die waren halt zum Teil Wochen unterwegs und das mit 12 Menschen an Bord, mussten halt alles Essen an Bord haben, sie mussten leben an Bord und das Wetter war halt nicht klar, was unterwegs passiert. Also es war für die nächsten Tage, wusste man, was auf einen zukommt, aber danach mussten sie halt durch alles durch und das sind sie auch. Und für uns ist es so, sind diese Boote natürlich besonders, weil sie erstmal so wahnsinnig stabil gebaut sind. Sie haben aber auch von der vom Setup, wie diese Boote sind. Also sie haben ein sehr, sehr großes Cockpit. Das heißt, wir können 12 Gäste wirklich mitnehmen. Selber dazu kommt von uns ein Profiskipper und noch 3 bis 4 Jungs und Mädels Crew. Aber es ist nicht so, dass diese 12 Personen oder die 12 Gastsegler nichts tun bei uns an Bord, sondern sie können natürlich, wenn sie jetzt sagen, ey, ich will da nichts anfassen, mir reicht schon die Welle und das Segeln, sondern aber in der Regel geht es darum bei uns einfach ums gemeinsam machen. Also, dass die Crew hat, die anleitet, die erklärt und im Perfekten kann die Gastsegler zusammen mit der Crew Manöver eigenständig segeln, wissen ungefähr, woran sie kurbeln, und da hat jeder was zu tun. Wir haben sehr, sehr viel Platz auf den Booten, sind die VO-60-Klasse, theoretisch kann man sagen 60 Fuß, aber sind ein bisschen länger als 60 Fuß, also etwas über 19 Meter.
Vielleicht nochmal so, Abmaße hast du genannt, aber so Höchstgeschwindigkeit, vielleicht jetzt hier unseren Rahmenbedingungen?
Die Ilbruck hatte mal als Höchstgeschwindigkeit auf dem Atlantik, aber mit Strömung und Welle über 38 Knoten, also knapp über 38 Knoten.
Sind wie viel kmh
ungefähr? Ungefähr 70 kmh. Mhm. Das erreichen wir jetzt hier nicht auf der Ostsee, also weil wir die Welle nicht haben. Aber die 10 sehen wir immer, die 10 Knoten, aber auch die 20 kann oder ab und zu einfach mal fallen. Also das passiert schneller, als man denkt. Und
ich glaube, an dem Tag, vielleicht nochmal ganz besonders, werden wir auch gleich nochmal reinhören, waren wir sehr sportlich unterwegs, weil wir Nordwind hatten und sich da auch eine ordentliche Welle aufgebaut hat. Wind war ja, war okay, würde ich sagen, ne, aus eurer Sicht.
Ja, genau. Es war eine Kombination mit der Welle, war schon, also war schon Druck in der Luft und da waren wir, haben wir auch die 20, glaube ich, sind wir über die 20 gekommen.
Glaub ja.
Ja, ja, genau.
Und das war verdammt schnell.
Ja, ja, genau. Es ist natürlich für das Thema, aber für den Segler ist es einfach wahnsinnig schnell. Also das muss man mal sagen, weil das ist, da sind aber schon die 10 Knoten eigentlich wahnsinnig schnell, weil der normale Segler, der irgendwie Fahrten segelt oder gerne mal chartert oder sowas oder einen Segelkurs gemacht hat, der nicht annähernd an diese Geschwindigkeiten überhaupt rankommt, ist das grundsätzlich schnell. Und wir haben, das Schöne ist halt bei unseren Events auch, fragen auch viele immer, wie ist das mit wenn ein Sturm ist oder wenn gar kein Wind ist. Und wir können eigentlich von bis immer Events machen, weil die Boote fahren halt. Also wir haben für jedes irgendwie die richtigen Segel dabei. Und wir können auch selber, wir sind halt Profis, an den Stellschrauben ein bisschen drehen. Es ist ja auch die Frage, wenn wir jetzt irgendwie zu viel Welle und Sturm haben und man kommt aus, wieder so super Beispiel vorhin, irgendwie aus Frankfurt oder so und hast keine Erfahrung, dann wollen wir ja nicht jeden ans Limit bringen. Darum geht es uns ja gar nicht an dem Tag, sondern wir wollen ja, dass alle ein fantastisches Tageserlebnis hatten. Und deswegen können wir dann schon sehr, sehr gut an den Schrauben auch drehen, dass das für alle irgendwie ein schöner Tag wird. So, das muss man deutlich sagen.
Und dann habe ich gelesen, dass dieses Boot ja auch einen 24, jedenfalls damals, zum damaligen Zeitpunkt, einen 24-Stunden-Rekord, Weltrekord, wie auch immer, aufgestellt hat. Der ist mittlerweile geknackt, da können wir ja dann nochmal später drüber reden. Aber hat das nochmal sozusagen diese Faszination von diesen Booten manifestiert?
Ja, es sind halt Boote, die in der Langstrecke sehr, sehr schnell fahren können. Und deswegen ist es auch vielleicht interessant, dass es darum nicht geht, um eine einzelne Spitzengeschwindigkeit, sondern eher gerechnet wird, wie viel schaffen diese Boote, also das ist bis heute so geblieben, also wie viel schaffen diese Ocean Racer, also die auf Langstrecke unterwegs sind, eher in 24 Stunden. Das ist es immer, weil es ja immer verschiedene Wetterereignisse. Und darum geht es eigentlich bei den Ocean Racern, die sehr jetzt auch in Form von anderen Booten gerade unterwegs sind, dass es was zählt oder was aussagt, wie schnell ein Boot ist. Im Endeffekt dann nachher kommt es darauf an, welchen Platz es belegt, aber das ist ein wichtiger Meilenstein. Ja.
Was die Faszination dieser Volvo Ocean Racer noch ausmacht, das erklärt uns jetzt Skipper Olli. Oliver Schmidt-Rüband, ich hoffe, ich sage das richtig,
ja.
Der, euer Skipper ist, der auch an dem Tag mit dabei war. Und den habe ich mal kurz noch vors Mikro bekommen. Und der erzählt uns gleich mal, was für ihn die Faszination Ocean Racer ausmacht. Was macht denn nun dieses Boot für dich aus?
Oh, ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte.
jede Menge
Kindheits- und Jugenderinnerungen, weil ich damals das Rennen mitverfolgt habe, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Das Internet war noch mit 56 Kbit pro Sekunde im Arbeitszimmer zugegen. Aber das hat gereicht, um jeweils rauszufinden, wer gerade wo ist im Rennen. Das sehr eng verfolgt. Und als ich dann einige Jahre nach dem Rennen tatsächlich Schiffsführer dieses Bootes wurde, war das ja, so, wie so etwas, was... Das, ich will nicht sagen, da ging ein Traum in Erfüllung, weil das hätte man sich ja nie zu träumen gewagt. Also ja. Das wäre ein bisschen viel gewesen für einen Traum. Ja. Aber er wurde trotzdem realisiert. Und wir verstehen uns seitdem ganz gut, das Boot und ich.
Ja, ihr habt eine Freundschaft, seid ihr eingegangen sozusagen, jetzt schon einige Jahre, denke ich mal. Ich habe eben schon mal gefragt, ist das mehr Arbeit, ist das ein Job oder ist das Passion verbunden mit Arbeit, was ihr hier bei Speed Sailing macht?
Es ist harte Arbeit und viel davon, aber es ist natürlich eine Unmenge an Passion vorhanden, ohne die es nicht ginge. Also wir rauchen uns ja auf sozusagen und das geht nur, indem wir dafür brennen, was wir tun.
Sonst würde das gar nicht funktionieren. Und du hast vorhin erzählt, das geht eben auch nur mit Teamwork. Also na klar, du bist der Chef, du bist der Skipper, du machst die Ansagen, das habe ich heute auch wieder gehört. Anders würde es ja auch gar nicht funktionieren. Aber du bist auf die anderen auch angewiesen, weil so ganz allein segeln ist, glaube ich, mit dem Boot, war, ich sag mal, ja schwierig.
Nee, also es ist fast unmöglich. Also ich segle sonst gern allein, aber mit anderen Booten. Dafür haben wir... Ein eigenes Rennboot für Einhandregatten. Ilbruck bin ich auch schon mal aus Spaß allein gefahren, nur um zu sehen, wie es geht. Aber es macht keinen Spaß. Es geht nur unter bestimmten Bedingungen. Das ist
Stress.
Im Grunde genommen. Ja, Stress, nein, das ist Blödsinn und das ist gefährlich. Man macht das einfach nicht peng. Darf man nicht.
Genau. Also, großes Team ist schon gut, ne? Dann, und dann fängt es an, wie du vorhin sagtest, Spaß zu machen.
Ja, das ist wieder dieses Faszinierende daran. Ne? Die Ilbruck selbst ist eine sehr, sehr komplexe Maschine und die kann nur, wenn sie vernünftig bedient werden soll, von einem ziemlich großen Team gefahren werden. Ich sag mal so, ab 8 Leuten fängt es an, Spaß zu machen. Damals im Rennen wurde das Boot von 12 Leuten gefahren und wenn wir Rennen fahren, fahren wir meistens mit 14. Ah. Und wenn davon, sage ich mal, mindestens 2/3 ziemlich genau weiß, was man tut, dann sind die Manöver sehr beeindruckend. Also das ist dann schon sehr eine ziemliche Maschine, wo die Zahnräder so sehr gut ineinander greifen.
Okay, das, was wir heute gemacht haben, war ja dann doch auch schon ein bisschen, kam jedenfalls zuvor, anspruchsvoller. Aber sonst sind es ja eher auch gemächlichere Ausfahrten oder bindet ihr eure Gäste dann auch mit ein? Kommt drauf an, ne?
Na, die können sich das aussuchen. Wir versuchen, die mit einzubinden, weil es nur so Spaß macht. Also auch den Gästen. Alles würde viel zu lange dauern, wenn wir das als Crew selbst machen. Wir fahren das Boot meistens mit 4 Leuten plus eben dann bis zu 12 Gästen. Aber je mehr mitmachen, umso mehr Spaß macht es auch denen, die mitmachen.
Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Ihr seid kein Taxi, was einfach die Leute mitnimmt, sondern ich glaube, die Leute müssen das auch ein bisschen, die sollen sich nicht einfach hier so reinsetzen, sondern die sollen das auch ein bisschen spüren, oder?
Ja, das ist es, genau. Also mein Vergleich ist halt, man sitzt nicht, wir sind nicht die Busfahrer auf dem Wasser, sondern eher die Rallye-Fahrer, bei denen man mal neben ihnen im Cockpit Platz nehmen kann. Aber es ist, der Vergleich passt schon wieder nicht, weil die Gäste ja dann wieder in die Bedienung des Schiffes enger mit eingebunden sind als, ich sag mal, der Rallye-Beifahrer in die Bedienung des Autos.
Ja, also. Ja, aber mit dem Busfahren, das habe ich verstanden. Deswegen sage ich Olli erstmal vielen, vielen Dank.
Danke auch.
Ja, Felix, wir haben es gerade angesprochen. Die Boote sind auf dem technischen Stand von 2002. Seitdem hat sich logischerweise auch der Segelsport und der Bau der Boote, die Materialien, die verwendet werden, rasant weiterentwickelt. Aktuell, wir haben vorhin im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, läuft die Vendée Globe mit Boris Herrmann, dem deutschen Boris Herrmann, der zum zweiten Mal an dieser Weltumsegelung teilnimmt. Der große Unterschied erstmal zum Ocean Race, die fahren da allein. Ja, also die sind nicht 12 Leute auf dem Boot, sondern sie müssen diese Weltumsegelung allein schaffen. Aber ja, vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen, was hat sich seitdem verändert im Segelsport? Naja, die Dinger fahren noch schneller als früher. Ne?
Man könnte jetzt meinen, weil sie deutlich schneller sind, dass sich wahnsinnig viel getan hat, aber es hat sich gar nicht zu unseren Booten sehr viel getan. Also es ist dann in der Geschichte, es ist ja so, es kam dann die nächste, nach dem Rennen 2001, 2002 kam dann die nächste Version raus, die waren 70 Fuß, also ein bisschen länger, ein bisschen breiter und dann auch schon ein bisschen deutlich leichter waren sie damals. Und sind halt auch schneller gefahren, war aber das Problem, dass damals noch, dass die in der ersten Generation vor allem, dass sie ein bisschen leicht waren und dadurch haben sie ganz, ganz schwere Schäden genommen unterwegs, auch in den Stürmen und so weiter.
Das hat alles seine Vor- und Nachteile
dann. Genau, das hat dann auch nicht irgendwie funktioniert, ist mal wieder zurückgegangen, die Boote sind wieder ein bisschen schwerer geworden und sind deutlich stabiler geworden. Das hat sehr, sehr gut funktioniert in einer Einheitsklasse, das heißt, jedes Boot war gleich und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert und dann hat man aber trotzdem gemerkt, okay, wir müssen irgendwie schauen. Entwickeln sich gerade so zwei Lager. Das sind einmal diese Boote, mit denen auch Boris Herrmann gerade unterwegs ist, die sogenannten IMOCAs und gleichzeitig aber das Volvo Ocean Race noch auf Crew-Segeln setzte, mit sehr vielen Menschen auch an Bord. Die Crewzahl ist übrigens immer ein bisschen weiter zurückgegangen. Es waren von 12 auf 10. Mhm. Und dann jetzt am Ende waren es, glaube ich, bei den Volvo 65 waren es noch 8 und jetzt am Ende bei den IMOCAs sind es 4 Personen nur noch an Bord. Mhm.
Aber nochmal der Unterschied vielleicht jetzt auch zum aktuellen Boot von Boris Herrmann mit seiner Malizia. Auch ein wunderschönes Boot, wunderschöner Rumpf. So groß sind die
Unterschiede gar nicht zu euren Volvo Ocean Racern, ne?
Die äußeren Dimensionen, also es ist ähnlich lang, die Masthöhe ist dieselbe, das Gewicht ist unterschiedlich, also sie sind deutlich leichter. Noch eine Besonderheit, bei uns ist der Kiel starr unter dem Boot, also das Boot hat eine Finne und eine Kielbombe, bei uns in ungefähr 3,80 Meter Tiefe ist diese Kielbombe.
Wie schwer ist die?
Kiel und Finne sind ungefähr die Hälfte des Gesamtgewichtes des Boots. Also ungefähr wiegt ein V60, so wie wir ihn haben, wiegt ungefähr 14 Tonnen. Und die Hälfte davon ist aber unterm Boot eigentlich.
Wahnsinn.
Um das aufrechte Moment zu halten, um diese Lasten, die halt oben stattfinden, auszugleichen. Und dadurch kann ja auch nicht umkippen. Ne? Also das geht technisch nicht. Und bei denen ist jetzt dieser Kiel nochmal beweglich. Das heißt, man kann diesen Kiel in die eine Richtung etwas bewegen. Man nimmt einen Schwenkkiel, dass der Kiel halt nochmal ein aufrichtendes Moment gibt in die eine Richtung.
Und was mir immer auffällt, die Dinger haben heutzutage, also ich bin jetzt wirklich kein Segelexperte, aber man schaltet ja dann doch mal bei Eurosport oder irgendwo ein, die haben so eine komischen Flügel außen dran und man hat den Eindruck, als wenn die Boote zum Teil übers Wasser schweben. Was ist denn das?
Genau, die sind die sogenannten Foils, die jetzt in den neuesten Generationen der Emukas eingesetzt werden. Und sie sind grundsätzlich nur eine Weiterentwicklung dafür, dass man möglichst viel Auftrieb haben möchte. Also man möchte bei bestimmten Bedingungen möglichst wenig auf dem Wasser oder im Wasser sein. Also
wenig Reibung zu haben.
Genau, wenig Widerstand des Gesamten. Und man möchte dann versuchen, das gesamte Boot irgendwie rauszuheben. Der Flugstatus durch die Foils, den man vielleicht schon oder der eine oder andere auf vielen Bildern gesehen hat, ist jetzt kein Dauerzustand. Also das schaffen sie noch nicht, obwohl sie schon sehr, sehr lange auf diesen Foils fahren. Grundsätzlich geben sie aber bestimmten Bedingungen Auftrieb. Aber ganz lustiger Funfact ist gerade das aktuell heute, während wir den Podcast aufnehmen, führt ein Boot, was auch nicht ein altes Boot ist, sondern was ein Neubau ist, was gar keine Foils hat und es führt. Es hat eine spannende Strategie erstmal gewählt und der das Boot fährt, hat John LeCam, heißt der, auch schon etwas älter, hat halt das so gewählt beim Bau, wahrscheinlich nicht mal aus Kostengründen, sondern einfach, weil er es für sinnvoll hält. Und es verfolgen dann alle mit Spannung. Aber grundsätzlich, glaube ich, geht diese Zeit in die Folge. Es ist halt, wie immer, dauert es halt mit den Entwicklungen und irgendwann wissen sie genau, wie sie aussehen müssen und wie sie sein müssen, damit sie die Boote voranbringen.
Es ist aber auch ganz normal und so tickt unsere Welt, dass jetzt wieder der Vergleich zu den Formel-1-Boliden, alles entwickelt sich weiter. Irgendwann wird vielleicht wieder eine neue Evolutionsstufe kommen oder man macht wieder einen halben Schritt oder einen Schritt zurück. Ne, die Foils kommen wieder ab und dann gibt es wieder was Neues. Und wenn der Franzose da gerade das vormacht, dass er damit vielleicht auch mit seiner Erfahrung und seiner Strategie, die er gewählt hat, vielleicht schneller als die anderen ist und denen Nase zeigt. Aber wenn der Podcast ausgestrahlt wird am 1. Dezember, wir wissen es ja noch nicht, wird vielleicht wieder eine andere Situation sein. Felix, was traust du Boris Herrmann in diesem Jahr zu? Der nimmt ja, glaube ich, das zweite Mal an der Vendée Globe teil. Kann er das Ding vielleicht sogar gewinnen?
In jedem Fall. In jedem Fall hat er alles dazu, das Rennen zu gewinnen. Das Boot ist erprobt, das Boot hat gezeigt, dass es das kann. Gerade in schweren Bedingungen hat er selber ein sehr, sehr stabiles Boot gebaut. Aber ich glaube, es gehört am Ende auch eine Riesenportion Glück dazu, also weil es muss technisch einfach alles halten. Es ist ein sehr, sehr langes Rennen. Und die anderen Teams sind auch sehr stark und das ist möglich, aber wie gesagt, ich glaube, ich sag mal, die Top 3 würden wir eben alle wünschen. Es wäre ein Riesenerfolg für Deutschland, für auch Segeldeutschland, glaube ich, dass wenn er das schaffen würde, das kann er machen, aber da gibt es so viele Unwägbarkeiten, die dann auch passieren können. Aber ich traue es ihm auch zu, weil er jemand ist, der auch nicht immer auf die Vollgas-Variante setzt, sondern sehr, sehr bedacht an viele Sachen rangeht und genau weiß, wann er, glaube ich, den Hebel nach vorne legen muss, um Gas zu geben und wann er es einfach sein lässt, auch wenn er dazwischendurch mal dann irgendwo im Mittelfeld unterwegs ist oder nicht vorne fährt, ist es manchmal sinnvoller und deswegen in der Kombination von Boris selber und der Erfahrung und dem Boot ist es theoretisch möglich und wir drücken eben ganz fest die Daumen.
Wie du gesagt hast, ich glaube, er tut gerade auch in den letzten 2 Jahren sehr viel für Segeldeutschland. Es wird sehr viel auch in den Medien berichtet, auch in der breiten Masse, vielleicht für Menschen, die sonst nicht so viel mit dem Segelsport zu tun haben. Aber lass uns mal von der großen, weiten Welt wieder zurückkommen hier, etwas gesagt, an die kleine Ostsee. Wenn ihr jetzt immer wieder mal rausfahrt, und man muss auch noch mal ganz klar dazu sagen, nicht nur an dem Tag bist du mit rausgefahren, sondern du fährst sehr, sehr häufig, bist du mit an Bord und eben auch da packt der Chef noch mit selbst an. Wie siehst du das Segelrevier hier vor Warnemünde? Ist das ein besonderes? Ist es anders vielleicht auch, keine Ahnung, als vor Kiel zu segeln oder in der Nordsee zu segeln? Sag mal was dazu.
Ja, es ist auf jeden Fall ein besonderes Segelrevier. Also jetzt, selbst wenn wir andere Meere irgendwie vergleichen oder Nordsee oder so, hat man natürlich noch die Gezeiten. Also was hier wirklich toll ist für uns, dass man einfach nach den Mohlkopfen in Warnemünde hat man freies Wasser. Also in jede Richtung eigentlich ist man frei unterwegs. Man hat, es ist tiefes Wasser, was ja auch in der Ostsee nicht überall so gegeben ist. Und das ist auch vom Wind her top. Man hat die Möglichkeiten, auch bei viel Wind, wenn es nicht gerade aus Norden kommt, wie an unserem Tag, ist es so, dass wir immer eigentlich auch perfekt unsere Events liefern können. Aber es ist auch für Regatten, es ist einfach ein ganz, ganz, ganz tolles Revier. Für uns viele Fragen, warum sitzt ihr eigentlich nicht in Warnemünde direkt an der Ostsee, sondern ihr sitzt da am Stadthafen. Also erstmal haben wir da ein sehr schönes Setup mit unserem Büro und unserer Basis und dann die Steganlage davor. Und für uns ist es super, diese Zeit im Kanal bis Warnemünde, also die Warnow runterzufahren bis Warnemünde. Es ist super, viel zu erklären, Sicherheitseinweisungen zu geben, diese Zeit. Und gerade wenn draußen viel Wind ist und Welle ist und so weiter, hätte man die Zeit gar nicht mehr. Und
insofern ist das, man kann auch ein bisschen gucken und man bekommt die Sachen erstmal, Einweisungen etc. pp.
Genau, und auch auf der Rücktour ist es total gut. Also wir segeln ja auch manchmal einfach bis wieder in den Stadthafen zurück, und wenn wir das nicht können, ist es aber trotzdem nochmal diesen ganzen Tag, und plötzlich hat man auch Entspannung ein bisschen auf dem Boot, alle können sich frei bewegen, das Boot bewegt sich nicht mehr so stark, und das ist eigentlich auch, also deswegen ist das ist für uns ist es einfach, könnte es nicht besser sein.
Sehr schön. Wie läuft dann sowas ab? Ein bisschen hast du heute schon angedeutet, also die Mitarbeitenden sollen ja im besten Fall ein schönes Erlebnis, ein einzigartiges Erlebnis auf diesem Boot haben, aber es ist einfach ja, wie Olli eben so schön sagte, ihr seid kein Taxiunternehmen, ja, sondern es geht schon darum, mit Hand anzulegen, vielleicht auch ja, Anweisungen zu folgen und letztendlich auch zu spüren, wie es ist, so ein Boot ja zu segeln, Wie ist da euer Konzept, euer Ansatz?
Um es vorweg zu sagen, genau, wir sind kein Taxiunternehmen, wir sind auch kein Busunternehmen, also weil wir viele Leute mitnehmen, sondern es geht darum, wenn wir rausfahren und wenn wir segeln gehen und ein Event machen, ist jedes Event nehmen wir als eine Regatta-Herausforderung eigentlich. Also man kann diesen Job als Crew oder auch als Skipper wie an Bord, kann kein Job sein. Also ist auch kein Busfahrerjob in dem Sinne, sondern es ist einfach auch diese Leidenschaft, die man dabei hat und dabei rauszufahren. Und das ist es auch, was wir als Event für die Gäste bieten. Dass es nicht ist, dass sie hinkommen und irgendwie ihre Karte abgeben und auf irgendwie ein Karussell steigen, sondern darum geht, dass wir irgendwie ein Team werden und das gemeinsam diesen Tag erleben. In der Regel ist bei uns ein Eventtag 6 Stunden. Mhm. Und dafür brauchen wir eine kleine Zeit, um irgendwie rauszufahren, um alles zu erklären. Und dann haben wir draußen können wir dann je nach Wetterbedingungen und wie die Gäste Lust haben und wie wir das einschätzen können wir dann verschiedene Manöver fahren. Wir gehen einfach dann gemeinsam segeln.
Wie sind so die Reaktionen der Mitarbeitenden, vielleicht auch untereinander? Ich könnte mir vorstellen, dass das schon sehr unterschiedlich ist. Ich meine, es geht ja hier auch um Teamplay.
Am Ende kommen die Teams wahrscheinlich mit diesem Gedanken, was gemeinsam zu machen. Wir schreiben das jetzt nicht großartig dran, dass wir jetzt sagen, das ist eine Teambuilding-Veranstaltung, weil ich glaube, es erklärt sich auch alles von selber. Und wir haben halt für jeden was. Also weil es gibt halt Leute, auch sagen, die ist alles zu viel, sie wollen sich das alles nur anschauen. Denn da haben wir Plätze an Bord, wo wir genau wissen, okay, da setzen wir erstmal hin und schauen mal. Und vielleicht ergibt sich im Laufe des Tages irgendwie, ja, ich mache doch was, ich habe doch Lust, dann hier mal an die Kurbel zu gehen. Oder auch nicht. Also es ist keiner muss, Aber es kann jeder alles machen und es kann jeder irgendwann am Steuer stehen und das Boot steuern, was immer was ganz Besonderes ist. Es kann aber auch jeder Segeltrim, Segelwechsel, überhaupt das Großsegel zu setzen. Und es geht schon um ein gemeinsames Erlebnis und nicht um ein 6 Stunden lang Zuschauen, wie irgendjemand so ein Boot bedient. Sondern es geht darum, das gemeinsam zu tun und auch ein bisschen das zu verstehen. Also wir erklären schon viel an dem Tag, um da auch irgendwie den Horizont dahingehend ein bisschen zu erweitern. Und das ist ja für jeden spannend. Also ist aber auch lustigerweise verschieden. Also es gibt manchmal Teams, die wollen alles bis ins Detail wissen. Also das ist der Wahnsinn, was man alles erklären muss. Und dann gibt es auch Teams, die wollen einfach nur segeln und wollen das Wetter genießen und toll und so. Und dann wieder absteigen. Also
dann ist das aber auch fein.
Genau. Das ist, für uns ist es fein. Also wir können, wir sind am Ende ist es für uns entscheidend, wie gut wir waren, wie die Emotionen der Menschen eigentlich sind, wenn sie wieder da sind. Und das ist für uns am Ende die entscheidet, ob wir gut gearbeitet haben oder nicht. Und das treffen wir schon ziemlich gut immer. Da sind wir sehr, sehr happy. Und ich sage auch immer, es ist schon manchmal ein sehr, sehr einfacher Job, immer so viel begeisternde Menschen zu sehen. Das macht natürlich auch total Spaß. Also weil es ist irgendwie jeden Tag, wenn wir ein Event hatten, irgendwie die Leute zu verabschieden und sie gehen alle beim Grinsen raus. Das ist schon großartig. Also
das kann ich aus eigenem Erleben jetzt auch hier nur bestätigen. Wie erwähnt, ich bin ja mit relativ viel Skepsis reingegangen. Dann waren wir unterwegs drauf und die Angst war wie weggeblasen. Klar, ich musste auch mal ein bisschen so gucken, wo hältst du dich jetzt hier fest und so. Deswegen habe ich mich bei meiner Segelpremiere auf der Illbruck auch ein Stück weit zurückgehalten, weil ich da auch nicht im Weg stehen wollte. Vielleicht hätte ich das im Nachgang ruhig jetzt beim zweiten Mal, hätte ich wahrscheinlich schon ein bisschen mutiger. Ne? Man versteht ja auch immer nicht die Kommandos und diese besondere Segelsprache, die da an Bord herrscht. Aber ich habe hier und da auch einmal, glaube ich, auch an der Kurbel gestanden, ein bisschen gekurbelt. Und die liebe Jette, eure, ja, ich sag jetzt mal Segelpraktikantin oder Segelmitarbeiterin, die mit war, die hat gesagt, Olli, komm doch mal an meine Seite. Und dabei ist dann folgendes Interview entstanden.
Jetzt hat mich die liebe Jette mal hier in die Racing-Position begeben lassen. Das heißt, an den Rand des Bootes, meine Füße baumeln über dem Wasser. Ich halte mich etwas verkrampft, wie sagt man dazu? An der Reling? Seezaun. Am Seezaun fest. Jette, wie ist es?
Schön hier, wa? Kann man alles sehen, man ist sicher, man wird nicht nass meistens. Und das haben sie früher, oder machen sie immer noch bei Regatten, bei größeren Booten, weil man dann einfach so ein bisschen Gewicht noch mithilft quasi, dass das Boot wieder gerader fährt. Und genau. Man sieht natürlich auch alles, ne? Das
ja. Ist auch wichtig. Und man holt quasi noch die letzten paar Prozent raus, um, ja, sagen wir mal, im Rennen noch schneller zu sein?
Genau, weil man fährt ein Boot immer gerade, dass die so schräg liegen, das ist ein Irrglaube, dass sie da schnell sind, sondern umso gerader die Boote fahren, umso besser und schneller fahren sie. Und deswegen zählt jedes Gramm im Race, ne? Da musst du halt dann auch mal die 2 Kilo gegen die 14 Tonnen Boot, das ist okay, wenn die auf der richtigen Seite sind, dann helfen die auch.
Wow, jetzt kam gerade einmal die Gischt und einmal bitte das Gesicht nass. Wie ist es für dich sozusagen ab und an jetzt mal hier? Du bist ja nicht das erste Mal schon auf der Illbruck und dabei zu sein, mit so einem krassen Boot, Speedboot zu segeln.
Ja, es ist natürlich unfassbar geil und natürlich auch total das Privileg, muss man ja dazu sagen, auf dem Boot hier quasi im Offshore-Bereich angelernt worden zu sein. Es macht jedes Mal total Spaß, die Crew ist total cool und alle Leute, mit denen man hier zusammenarbeitet, man lernt einfach nur, ne? Und man lernt nicht aus. Und ich genieße das jedes Mal, hier nach Rostock zu fahren und einfach segeln zu gehen, ja, und einfach mal Wind und Wasser zu spüren und, ja, viel mehr nicht.
Ist das höchste der Gefühle dahingehend, vielleicht jetzt nicht unbedingt vom Segelrevier, aber von der Bootsklasse her, man fängt ja mal mit einer kleinen Jolle an irgendwann mal und arbeitet sich so ein Stück weit, ich sag mal, hoch?
Ja, also es gibt unterschiedliche Wege zum Segeln und im Segeln, aber bei mir war es so, ne, also kleine Jolle angefangen und jetzt geht es darum, auch mal größere Boote zu fahren und mal mit ein bisschen mehr Crew und mehr Teamgeist zu fahren und deswegen bin ich hier, ja, und macht auch total Spaß, das zu steuern, das Boot, und das fährt sich am Ende wie eine Jolle, ne, das steuert sich relativ
einfach. Ist das so?
Ist wirklich so, ist ja, wirklich so, das ist so agil, Deswegen macht das auch einfach sehr Spaß. Und ein bisschen aufgeregt war ich auch.
Okay, das hatten wir keinen. Danke dir erstmal.
Gerne.
Ja, dass ich mich da nochmal in die sogenannte Racing-Position begebe, das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Das war alles cool, das war ein total erhebendes Gefühl, hat total Spaß gemacht. Felix, manchmal, wenn ich das so gesehen habe da an Bord, hätte ich gedacht, ihr habt den geilsten Arbeitsplatz der Welt. Es ist so, aber es ist vielleicht auch nicht immer so. Es ist halt auch Arbeit, ne?
Doch, es ist so. Also wenn man irgendwie, viele sagen, ah, guck mal, ihr habt ja euer Hobby zum Beruf gemacht. Gut, dann hast du kein Hobby mehr, aber das fehlt dann nachher. Aber aus der Unternehmersicht erklären, ist es so, dass wir vielleicht kein produzierendes Gewerbe sind oder so, wo wir mit KPIs umgehen können und sagen können, okay, da ist so viel an den Tag rausgelaufen aus der Maschine oder sonst was, sondern bei uns geht es halt von der Seite der Leidenschaft aus. Also wir müssen alles, unser Team im Unternehmen muss halt funktionieren. Also unsere Leidenschaft muss da sein, wir müssen Lust haben, das zu tun und müssen halt ähnlich wie eher in die Richtung wie ein Sportler einfach ticken, um das zu machen. Und dann ist es der beste Job der Welt. Wenn man merkt bei uns, dass es irgendwo an irgendeiner Stelle, dass jemand zu viel Stress hat oder so, dann funktioniert es nicht so gut. Das merkt man sofort und muss einfach dran reden, dass es von unserer Seite funktioniert. Und
das wird aber auch nicht immer klappen. Ich meine, nicht jeder hat immer gleich einen guten Tag, ne? Oder?
Genau, hat man ja theoretisch beim Sport auch nicht, dass man irgendwie mal einen schlechten Tag dabei hat. Aber daran müssen wir immer wieder arbeiten und haben wir auch ein bisschen gebraucht, um das herauszufinden. Also, dass man nicht danach schauen kann, dass man nicht unbedingt mit Zahlen das irgendwie am Ende ausdrücken kann, weil wir sind ja ein Unternehmen, sondern dass wir halt so ticken, dass wir, dass bei uns einfach das Mindset stimmen muss für den Tag und das ist ganz wichtig und dann, wie gesagt, ist es der beste Job. Auf der anderen Seite fragen wir uns alle mal irgendwie bei 4 Grad und Regen und dann auch Wind dazu, gibt es bestimmt irgendwie schönere Sachen, irgendwie im Büro zu sitzen, an irgendeinem Schalter zu stehen oder sowas. Das ist fantastisch. Aber wir hatten eine kleine Anekdote dieses Jahr. Im sehr frühen Jahr ein Event, wo es wirklich sehr, sehr kalt war und es geregnet hat und dazu noch sehr viel Wind war. Und wir hatten alle gedacht, okay, jetzt, aber die Gäste, das war ungefähr so ein Frankfurter Unternehmen, na, die sitzen jetzt beim Frühstück und denken, okay, da gehen wir nicht raus. Die waren pünktlich alle am Boot und es war ein genialer Segeltag. Also das ist es halt auch. Also es war ein total traumhaft. Es ist noch der Himmel ist noch aufgerissen. Es war noch sonnig am Ende und deswegen manchmal klar. Ist es halt auch.
Aber dann werden auch alle Klischees bestätigt. Vielleicht auch, wenn dann die Gischt einem entgegenprescht und man das ins Gesicht bekommt und der dann sitzt, dann vielleicht der Unternehmer oder der Mitarbeitende und sagt, geil, das ist doch mal was. Und letztendlich ist es ein Gefühl von Freiheit. Man ist mal draußen, man spürt auch die tolle Seeluft und das ist es doch am Ende. Ne?
Ja, ich hatte neulich von einem Gastseglerin, die bei uns an Bord war, beim Verabschieden hatte sie was ganz Schönes gesagt, was ich dachte, genau das ist es eigentlich, sie war lange nicht mehr so einen ganzen Tag nur bei sich, also dass sie so konzentriert war und das hat, da habe ich gedacht, da genau, das ist ein sehr, sehr großes Lob einfach, aber es erklärt am Ende auch, warum unser Unternehmen funktioniert, warum diese Events so funktionieren und warum wir so einen Erfolg haben, also das hat mich sehr gefreut einfach, wenn das hier jemand auch so sieht.
Toll zusammengefasst, Felix, würde ich sagen. Und dann kommen wir jetzt auch, biegen wir langsam auf die Zielgeraden unseres heutigen Podcasts ein. Wir kommen ein bisschen wieder in die Gegenwart. Es ist Winter. Man würde denken, ihr legt bei Speedsailing da die Hände in den Schoß, aber so ist es nicht. Was passiert denn aktuell mit den Booten oder zumindest mit einem Boot?
Das ist eine sehr, sehr häufige Frage, was macht ihr eigentlich im Winter? Als hätten wir dort nichts zu tun. Das ist lustig. Und nach außen hin ist es wahrscheinlich auch so. Der Übergang von der Saison in den Winter ist fast genauso stressig, nur in einer anderen Art und Weise wie die Saison. Denn die Boote gehen raus aus dem Wasser, gehen in eine Halle und deshalb sind sie auch so gut einfach in Shape, dass wir machen sehr viel selber und wir nehmen sehr viel auseinander von den Booten. Also wir schauen uns alles an, wir schauen uns die ganze Technik an, tauschen Teile aus und so weiter. Das Tauwerk wird überprüft, das gesamte Rig wird überprüft. die Winschen werden auseinandergebaut, werden alle gereinigt und so weiter, damit es einfach so perfekt funktioniert, weil wir alles im Originalzustand haben. Also wir nennen es artgerechte Haltung von diesem Boden. Und natürlich hat man auch immer wieder neue Investitionen zu tätigen oder dass es auch irgendwas über die Jahre leidet. Und letztes Jahr hat halt die Illbruck quasi einen neuen Anstrich bekommen, wenn man es mal so sagen möchte, mit seiner neuen Farbe. Also sie ist jetzt weiß und hat einen neuen Partner bekommen. Und diesen Winter haben wir das halt mit der Ospa vor, dass sie auch einen neuen Anstrich bekommt und auch am Deck viel zu tun. Und da ist schon viel zu tun in der Technik. Also die rotieren im Moment und haben eigentlich gar keine Zeit. Und im Büro ist es so, dass wir einfach die neue Saison vorbereiten. Also dass wir jetzt quasi jetzt in die Gespräche immer, gibt nächstes Jahr ganz, ganz tolle Events einfach. Es gibt eine Kieler Woche, es gibt aber auch das Ocean Race Europe startet in Kiel nächstes Jahr. Dann gibt es in Sassnitz ein Segel-Event. Und das müssen wir jetzt alles auch planen und müssen dann auch mit den Kunden darüber sprechen, was passiert.
Das bedeutet, um das vielleicht auch nochmal gerade zu rücken, ihr nehmt dann auch bewusst an diesen Events teil, das ist natürlich auch nochmal eine super Werbung, aber ihr nehmt dann auch eure Kundinnen mit zu diesen Events oder wie läuft das?
Genau, eigentlich ja, es ist so, dass wir dann für einen Kunden sogar dorthin fahren. Also dass die gerne möchten, dass wir dorthin kommen und da ist es halt von bis, da ist also der Kunde sagt, okay, möchte aber auch sehen, dass das Boot irgendwie so ein bisschen aussieht, da werden Großsegel für gebrandet, das ist dann für die Woche quasi nur in deren Firmenfarben erscheint oder auch die Möglichkeit hat, das ganze Schiff für irgendwie ein Boot als Begleitschiff zu buchen oder sonstiges, weil es sind ja tolle Events. Aber auch ein Teil von privaten Segelinteressierten, die zu uns kommen und dann bieten wir das auch nochmal zwischendurch immer an, was auch eine tolle Kombination ist. Und auch von unserer Seite und mit Illbruck vielleicht zum Start eines Ocean Race zu fahren, hat ja nochmal was ganz Außergewöhnliches und sind so Once-in-a-Lifetime-Projekte, die wir dann machen. Also weil wir das ja nicht großartig, also wir sind kein Crewien-Charter-Unternehmen, dass wir jetzt Wochen unterwegs sind und unsere Betten verkaufen, sondern so einzelne Projekte machen wir dann auch manchmal für Privatkunden, die einfach nur Interesse daran haben und das einmal erleben wollen. Also das kann ich gut nachvollziehen.
Jetzt hast du ein bisschen die Highlights, oder die sind ja auch teilweise wiederkehrend, aber vielleicht nochmal der Ausblick auf 25. Wann geht's wieder los? Wieder an Ostern? Hängt natürlich auch mal ein bisschen am Wetter dann. Wenn die Boote dann wieder, da sind einige schon ganz gespannt, wieder frisch poliert wieder ins Wasser kommen. Wann geht's los und was gibt's für Highlights?
Wir planen wieder immer so ein bisschen. Ostern ist immer unser Stichtag. Also manchmal sehr früher, manchmal später. Aber das ist dann schon für die Technik-Jungs und Mädels ist das schon ein straffer Zeitplan, glaube ich, gerade für nächstes Jahr, weil man hat ja auch zwischendurch mal Temperaturen, wo es schwieriger wird und sicherlich müssen wir auch mal, also der eine oder andere mal Urlaub machen und so weiter, die Weihnachtszeit ist dazwischen. Und dann geht es wieder, nach Ostern geht es dann eigentlich wieder los. Also wir sind in der Regel, die Basis ist hier und in die normalen Events starten, auch die Tagesevents, auch für unsere Partner und Sponsoren und so weiter, die starten eigentlich in der Regel von Rostock aus. Manchmal mit einer Basis irgendwo noch hier in Warnemünde oder so, wenn es mehr Menschen oder Gäste sind. Ansonsten ist natürlich die Kieler Woche, dann folgt die Warnemünder Woche, wo wir auch immer natürlich an dem Klassiker rund Bornholm aktiv mitsegeln.
Hansesail dann eben in dem Zuge auch?
Genau, ja, Hansesail sind wir natürlich präsent bei uns erstmal im Stadthafen, das ist ganz wichtig für uns auch.
Zu zeigen.
Und die Boote sind natürlich da, ja. Und die sind besonders. Und fahren auch raus, aber es ist halt, verändert sich halt ein bisschen das Segel-Event, weil sehr viele Schiffe unterwegs sind und da schaut man dann einfach gerne auch sehr andere Schiffe. Gibt auch im Kalender ein tolles Foto von der Hansesail, und wo man ein bisschen neu und alt einfach sehen kann, oder das ist dann natürlich nochmal was Besonderes. Das ist aber immer, der November ist halt noch ein bisschen schwierig, weil da so viel in der Planung einfach ist. Also es ist für uns auch immer
ein bisschen...
Manchmal denkt man auch, wie viel kommt und so weiter, weil am Ende brauchen wir halt, also müssen halt auch Events verkaufen, das kommt dann immer mit der Zeit und da muss man durch und muss man alle Partner immer treffen und so weiter, das ist schon...
Das ist ganz beeindruckend, Felix. Ich glaube, wir haben unsere Hörerinnen und Hörer heute auf eine große Reise mitgenommen, auch mit den O-Tönen, dass mal heute ein wenig die Folge anders gestaltet. Ich würde jetzt mal die letzte Frage stellen, Felix. Wie können Interessierte euch erreichen? Vielleicht auch nochmal, ich mal vorgestellt, ich bin jetzt Unternehmer, würde gern irgendwie einen Turn auf der Ostsee bei euch buchen. Vielleicht auch nochmal kurz erklärt, wie viel Vorlauf braucht es dazu? Es ist ja nicht so, ich rufe eine Woche vorher an und dann geht's los. Sondern ihr braucht natürlich auch entsprechend Vorlauf. Ihr müsst planen können, wie läuft sowas ab und wo können euch Interessierte finden?
Natürlich im Internet und gerne per Telefon einfach anrufen oder wer in Rostock ist oder hier zum Urlaub ist, gerne einfach vorbeikommen auf einen Kaffee und dann können wir das alles mal erklären, wie so ein Tag abläuft und was passiert. Aber in der Regel läuft es so ab, dass wir halt eine Anfrage bekommen und dann haben wir auch verschiedene Angebote für jeden, das kleinere Büro kommt mit 10 Leuten, möchte was erleben, aber es gibt auch das große Unternehmen, was 5 Tage am Stück mit 24 oder gar 48 Personen kommen möchte. Das ist möglich. Und Vorlauf, wir haben immer mal Tage zwischendurch, die auch spontan gehen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Es wird auch immer kürzer, merkt man übrigens, dass es nicht mehr so ein Jahr vorher geplant ist, sondern dass es manchmal irgendwie auch, dass man im April jemand auf die Idee kommt und sagt, ja, wir wollen noch mal im Mai oder im Juni was machen. Das ist auch immer gar kein Problem. Also das ist für uns vollkommen okay. Und die großen Sachen, da ist es halt so, dass in der Regel sollten sie, wenn es alles gut läuft, sind sie halt relativ frühzeitig gebucht. Und das müssen wir dann schon planen, weil wenn wir irgendwo hinfahren mit diesem ganzen Tross, mit dem ganzen Zirkus, dann da brauchen wir ein bisschen Vorlauf. Aber in der Regel können wir das kurzfristig auch machen.
Dann bedanke ich mich sehr bei Felix Haus von Speedsailing für diese spannenden Einblicke. Vor allen Dingen, dass ihr mich mitgenommen habt und noch viel mehr, dass ihr meine Angst vor dem Segeln ja nicht nur genommen, sondern versenkt habt sozusagen. Also ich bin ungebrochen und komme auch gern nächstes Jahr, wenn mal die Möglichkeit besteht, gern mal wieder mit. Und ich hoffe, viele unserer Hörerinnen und Hörer tun's mir gleich. Ein ganz besonderes Segelerlebnis und wünsche euch für die neue Segelsaison 2025 alles Gute.
Vielen, vielen Dank.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert den Wellenrauschen-Podcast bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Klickt dort einfach auf Abonnieren oder läutet die Glocke und lasst euch alle 14 Tage eine neue Wellenrauschen-Folge aufs Ohr geben. Und für alle, die überlegen, einen eigenen Podcast zu starten, denen empfehle ich einen Blick auf meine frisch renovierte Website. Unter wellenrauschen-mv.de erfahrt ihr, wie ein Podcast eure interne und externe Kommunikation bereichern kann. Unter dem Menüpunkt Workshops könnt ihr euch zum Beispiel anschauen, inwieweit ich euch beim Aufbau eures Podcasts unterstützen kann. Ich biete Grundlagenkurse für den Einstieg in die Welt der Podcasts an oder ihr bucht meinen Strategie-Workshop, in dem wir Step-by-Step euren Podcast planen können. Also bucht gern einen Kennenlerntermin auf meiner Startseite wellenrauschen-mv.de und wir schauen, wie wir gemeinsam euren Podcast für euer Unternehmen oder eure Organisation auf die Beine stellen. Und für alle, die sich noch näher für das Thema Corporate Podcasts interessieren, dem sei noch mein neuer Podcast Flurfunk Neues über Corporate Podcasts ans Herz gelegt. Hört auch da gern mal rein. Bis zum nächsten Mal, euer Olli Kramer.